Ich freue mich, mit euch heute in eine neue Reihe starten zu dürfen. Tim hat das schon gesagt eben. Eine Reihe über den ersten Timotheusbrief. Und ich habe euch zunächst mal was mitgebracht, wo ich mal gerne wissen würde, ob jemand weiß, was das ist. Ich zeige euch das mal. Habt ihr mal eine Ahnung? Die Hausordnung der Gemeinde, genau. Habe ich unten im Flur gefunden. Ich glaube, da war mal eine Scheibe drüber. Die wurde aber zerschossen, glaube ich. kommt vielleicht irgendwann wieder. Also so wird mit der Hausordnung hier umgegangen. Ja? Wir merken das. Die Hausordnung der Gemeinde. Und da stehen allerhand Sachen drauf, wie man sich so verhalten soll hier im Gemeindehaus. Und unten drunter steht, wer die Hausordnung festgelegt hat. Nämlich die Gemeindeleitung. Steht keine Zeit da, wann das war. Aber die Gemeindeleitung. Und es ist ja eigentlich mal eine spannende Frage, sich mal zu überlegen, wer hat eigentlich in der Gemeinde das Sagen? Wenn die Kinder noch hier wären, fände ich das eine spannende Frage den Kindern gegenüber. Es ist fast eine Fangfrage ein bisschen. Wer hat in der Gemeinde eigentlich das Sagen? Sind es vielleicht die Ältesten? Ist es die Gemeindeleitung oder ist es jemand ganz anders? Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass immer der, dem etwas gehört, auch darüber bestimmen darf. Ja, und wir kennen diesen Satz. Nur zu gut, solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, wird gemacht, was ich sage. Ja? Der ein oder andere kennt den inzwischen aus seinem eigenen Mund, obwohl er den vielleicht früher selbst gehasst hat als Kind. Andere kennen den, vielleicht die etwas Jüngeren, so ganz vage in Erinnerung. Ja, meine Eltern haben mal sowas gesagt. Egal, wie wir den kennen, ob wir den aus unserem eigenen Mund oder nur auf unsere Ohren eingedrungen kennen. Und egal, wie wir diesen Satz auch finden, er drückt trotzdem was aus, was schon eine grundlegende Wahrheit ist, nämlich der Besitzer von etwas hat das Sagen. Und nun ist natürlich die Frage naheliegend, wem gehört eigentlich die Gemeinde? Da könnte man auch einsetzen, vielleicht der Gemeindeleitung, die Ältesten, vielleicht dem größten Spender, vielleicht dem, der das Gemeindehaus gebaut hat irgendwann damals, dem längsten Gemeindemitglied, dem treuesten und bewährtesten Mitarbeiter. Alles Möglichkeiten, alles nette Ideen, aber alles voll daneben, weil sie gehört jemand anders. Und wir schauen uns dazu mal eine Stelle an, eine Unterhaltung zwischen Paulus und den Ältesten in Ephesus, die vorerst letzte Unterhaltung, wo Paulus davon ausgeht, dass es zumindest die letzte ist, die uns Aufschluss gibt darüber, wem die Gemeinde eigentlich gehört. Wir schauen mal in Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 32. Dort lesen wir in Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass sie Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich denke, gerade Vers 28 macht uns ziemlich gut deutlich, wem die Gemeinde gehört und wer in der Gemeinde das Sagen hat. Nämlich der sie erkauft hat. Wir lesen das in Vers 28, in diesem zweiten Teil über die Gemeinde Gottes, die Gott sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und ich denke, damit ist eigentlich jegliche Diskussion darüber, wem die Gemeinde gehört und auch wer in der Gemeinde bestimmen darf, geklärt. Und damit ist auch geklärt, worauf die Gemeinde sich ausrichten muss. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir deshalb jetzt sagen, okay, wir lehnen jegliche Strukturen ab und werfen sie über den Haufen und wir setzen die Ältesten ab. Ja, die haben hier nichts mehr zu melden. Das ist nicht damit gemeint. Ganz im Gegenteil, lesen wir ja hier in diesem Vers sogar, dass es gerade Gottes Idee war, durch den Heiligen Geist Aufseher einzusetzen. Aber auch wenn Gott Älteste zum Beispiel in die Verantwortung stellt in der Gemeinde, so ist und bleibt er unterm Strich der, der das Sagen hat. In 1. Petrus 5 gibt es dieses Bild ebenfalls von Hirten und von der Herde. Also Hirten, die Leiter der Gemeinde sind und die Herde als ein Bild für die Gesamtgemeinde. Und ich finde es interessant, in dem Zusammenhang in 1. Petrus 5, Vers 4 ist die Rede von dem großen Oberhirten. Und das finde ich ist ein schönes Bild. Weil es bedeutet, jeder Hirte einer Gemeinde muss sich zu 100% dem großen Oberhirten Jesus Christus unterordnen und ist verpflichtet, sich von ihm leiten zu lassen. Es ist verpflichtet, die Interessen seines Herrn zu vertreten. Zwar setzt Gott Älteste ein und überträgt ihnen Verantwortung, aber er tut das niemals, damit Älteste oder irgendwelche Leiter in der Gemeinde autonom nach ihren Vorstellungen Gemeinde bauen. Vielmehr ist es so, dass Gott uns klare Vorstellungen gegeben hat in seinem Wort, wie er sich Gemeinde vorstellt, wie wir Gemeinde bauen sollen. Und das ist der Maßstab für jeden Leiter und das ist auch der Maßstab für jedes Gemeindeglied, wenn es um Gottes Gemeinde geht. Gott ist der Besitzer der Gemeinde, Gott ist der Baumeister der Gemeinde und er ist auch der, der uns einen völlig ausreichenden Plan gegeben hat, wie Gemeinde gebaut werden soll. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie Gemeinde voranschreiten soll und wie sich Gemeinde entwickeln soll, müssen wir immer wieder zu dem zurückkehren, der uns gesagt hat, wie es in seiner Gemeinde zugehen soll. Als Paulus diese Unterhaltung in Apostelgeschichte 20 hier mit den Ältesten von Ephesus hat, habe ich eben schon gesagt, ist er der Meinung, dass er sie nicht mehr wiedersehen wird. Dass es das letzte Mal ist, dass sie miteinander sprechen können. Auch wenn er später doch nochmal in Ephesus oder sehr wahrscheinlich doch nochmal in Ephesus vorbeigekommen ist. Aber davon geht Paulus an dieser Stelle nicht aus. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr mühevollen Abschied zu tun. Und Aussagen von Paulus, die alles andere als rosig sind für die Gemeinde, was die Zukunft angeht. Wenn wir nochmal in Vers 29 und 30 reinschauen, prophezeit Paulus ihnen ja was nicht gerade mutmachend ist. Wenn er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das ist nun nicht unbedingt das, was du hören willst als Ältester, als Hirte einer Herde. Bedrohung von außen und von innen. Bedrohung von allen Seiten. Zum einen Menschen, die wie grausame Wölfe von außen kommen werden und die Herde angreifen mit falscher Lehre. Und auf der anderen Seite Menschen in der Gemeinde, die eigentlich scheinbar Schafe waren, in diesem Bild gesprochen, aber die durch ihre verdrehten Aussagen und durch ihre Irrlehren dann Leute verwirren und abziehen. Ich weiß gar nicht, was von diesen beiden Dingen schlimmer ist, aber ich glaube, diese subtile Art und Weise, aus den eigenen Reihen Leute zu haben, die auf einmal falsche Lehren verbreiten, das ist etwas, was zumindest schwerer zu erkennen ist. Und so kam es, einige Jahre später, ungefähr 7, 8, 9 Jahre später, kam es dazu, dass diese Irrlehrer eingetroffen sind und diese Prophezeiung eingetroffen ist von Paulus. Und Paulus schreibt uns dazu, um das Jahr 62 bis 64, in dem Zeitraum irgendwo, schreibt Paulus den ersten Timotheusbrief. Und da thematisiert er das wieder, da greift er das auf. Timotheus war zu der Zeit von Paulus in Ephesus zurückgelassen, in der Gemeinde in Ephesus. Und er war dort mit dem Ziel, um in der Gemeinde für Ordnung zu sorgen. Und um sich entschieden gegen falsche Lehre zu wehren. Und es geht in diesem Brief ganz wesentlich darum, dass wir erfahren, wie gemeinsames Leben in der Gemeinde stattfinden soll und wie die Ordnungen Gottes für sein Haus von ihm selbst festgelegt wurden. Und wir werden uns in den nächsten Wochen näher mit diesem Brief auseinandersetzen und werden uns das einzeln anschauen, werden uns diesen Bauplan Gottes anschauen im ersten Timotheusbrief, wie er sich Gemeinde vorgestellt hat, aber auch wie er sich das Leben von uns als Gemeindegliedern im Einzelnen vorgestellt hat. Und angelehnt daran nenne ich nochmal diesen Titel, den Tim auch eben schon erwähnt hatte, wird diese ganze Reihe laufen unter dem Titel Gemeinde, Leben im Haus Gottes. Es geht um den ersten Timotheusbrief und Tim hat uns schon die Stelle genannt, wo dieser Titel herkommt, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Wir werden heute Morgen einsteigen in diesen Brief, in die ersten zwei Verse und es gibt so eine Art Einführung in den Brief anhand von diesen ersten zwei Versen. Und wir lesen dazu mal die ersten zwei Verse im ersten Timotheusbrief. 1. Timotheus 1, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Wir schauen uns drei Aspekte heute Morgen an über diesen Brief, zwei aus diesen Versen und einen, der ganz grundsätzlich über diesen Brief nochmal was sagt. Und der erste Aspekt ist, es ist ein Brief mit göttlicher Autorität. Auch wenn Gott selbst allein in der Gemeinde entscheidet, wie es zugehen soll, ist es trotzdem so, dass er Menschen bevollmächtigt hat, zu sagen, wie Gemeindeleben stattfinden soll. Und er hat vor allem die Apostel dazu eingesetzt und beauftragt, den Gemeinden mitzuteilen, wie es in den Gemeinden zugehen soll. Zu den Aposteln zählen die 12 Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, die 12 Jünger. Und dazu zählt auch unser Schreiber hier Paulus, der mit der Aufgabe betraut worden war und der ganz viele Gemeinden gegründet hat und ihnen gesagt hat, so und so soll Gemeinde aussehen. Diese Apostel waren von Gott selbst bevollmächtigt dazu und beauftragt, das zu tun, die Gedanken Gottes in die Gemeinden zu bringen. Und so schreibt Paulus, dieser spätberufene Apostel, dem Jesus vor Damaskus begegnet ist, schreibt diesen Brief. Und dabei macht er gleich hier in den ersten 4 Worten klar, mit welcher Autorität er schreibt. Wenn es da heißt, Paulus, Apostel Christi Jesu. Das ist seine Autorität. Und gleich in den nächsten Worten macht er deutlich, wer ihn in den Dienst gestellt hat. Wenn es da heißt, Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes. Das heißt, es ist keine eigene Idee von Paulus zu sagen, hier, ich bin jetzt der Apostel, ich sage jetzt, wo es lang geht, sondern er hat einen Auftraggeber, und das ist Gott selbst. Er soll nach Befehl Gottes den Gemeinden helfen, sie aufzubauen. Und unter anderem fällt unter diesen Auftrag auch, diesen Brief zu schreiben, den er schreibt. Im Vergleich zu anderen Briefen, die Paulus schreibt, wo er immer wieder am Anfang solche Eingangsformeln hat, ist das eher eine ungewöhnliche Formulierung, dass er hier schreibt, nach Befehl Gottes. Normalerweise heißt es oft nach dem Willen Gottes oder so. Aber an dieser Stelle ist ein Wort verwendet, was man eigentlich verwendet hat, um einen königlichen Befehl auszudrücken. Also ein Befehl, wo nicht drüber diskutiert wurde oder so, sondern der einfach zu befolgen war. Es ist also ein Wort mit Nachdruck. Und dadurch wird deutlich, dass wenn Paulus diesen Brief schreibt, dann spricht er stellvertretend für Jesus selbst. Es sind nicht seine eigenen Gedanken und seine eigenen Worte, die er jetzt mal hier zum Besten gibt, sondern das sind Worte Gottes. Und diese Betonung von seiner Autorität, die ist im Anbetracht von dem ganzen Brief von großer Relevanz. Weil ich habe eben schon erwähnt, dass da Menschen sind, Irrlehrer sind in der Gemeinde in Ephesus, die sich selbst ernennen und selbst eine Autorität verleihen und geben und Paulus' Autorität mit aller Wahrscheinlichkeit untergraben. Und Paulus setzt ganz entschieden seine Autorität, die nicht auf seinem eigenen Gutdünken basiert, sondern die auf Gott basiert, entgegen. Und deshalb benennt er das gleich so ausdrucksstark am Anfang von diesem Brief. Und Paulus geht dann weiter mit 2 Beschreibungen über seinen Auftraggeber, über den, der ihn autorisiert hat. Und er nennt 2 Dinge, die Timotheus wahrscheinlich beim ersten Lesen, wenn man sich das so vorstellt, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben und die dafür gesorgt haben, dass dieser Timotheus tief ermutigt war. Ich glaube, dass sie auch uns ermutigen können. Setzen wir uns kurz in die Lage von Timotheus hinein, dann müssen wir feststellen, dass er keinen leichten Job hatte dort in Ephesus. Man muss sich vorstellen, Timotheus war vielleicht im zarten Alter von ungefähr 20 Jahren, Anfang 20 Jahren, weiß es nicht genau, und er war mehr oder weniger alleingestellt auf sich in dieser Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus war dabei keine kleine, unbedeutende Stadt, die irgendwo am Rande ist, sondern es war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Eine große Stadt, in der verschiedene religiöse Strömungen ihren Lauf genommen haben, in der Mysterienkulte waren und so weiter. Und inmitten von dieser Stadt, wo es wimmelte von religiösem Gedankengut, und inmitten von dieser Gemeinde, die übersät war mit Irrlehrern, da wird dieser junge Kerl Timotheus von Paulus zurückgelassen. Wenn man sich das so vorstellt, ist Entmutigung und eine Krise eigentlich fast vorprogrammiert, glaube ich. Umso mehr wird Timotheus das Herz aufgegangen sein, als er von Paulus diesen Brief liest. Ja, als er merkt, okay, da kommt von Paulus, von jemandem, der so bedeutsam ist für mich, kommt dieser Brief und der lenkt zunächst meinen Blick auf Gott selbst. Auf Gott, den Paulus hier in Vers 1 als unseren Retter und Jesus als unsere Hoffnung bezeichnet. Was für eine Ermutigung für Timotheus, inmitten von einer eher wahrscheinlich für ihn auswegslosen oder zumindest schwierigen Situation, Gott als meinen Retter und als meine Hoffnung vor Augen gemalt zu bekommen. Im 1. Timotheusbrief geht es immer wieder unter anderem auch darum, dass die Reinheit des Evangeliums gefährdet ist. Da sind Gesetzeslehrer, die den Christen Satzungen auferlegen, die gegen das Evangelium gehen. Da sind Menschen, die dämonische Lehren verbreiten, von denen wir hören werden. Da sind Lügenredner, da sind solche, die mit falscher Erkenntnis um die Ecke kommen und so weiter. Und inmitten von diesem Chaos spricht Paulus in diesem Brief mehrfach von dem klaren Evangelium, das besagt, dass die Rettung allein auf dem Glauben an Jesus Christus basiert, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, heißt es in 1, Vers 15. Wie mutmachend ist es also für Timotheus, wenn man sich da hineinversetzt, dass er so einen klaren Blick nochmal kriegt und vor Augen gemalt kriegt, ja, Jesus ist der alleinige Retter. Bei all dem, was um mich rum so kursiert, bei all dem, was Leute um mich rum sagen, steht Paulus mir zur Seite und steht fest, dass Jesus der Retter ist. Und nicht nur das, Jesus ist auch unsere Hoffnung. Die Hoffnung für diese Situation, in der Timotheus gerade ist, und die Hoffnung für die Zukunft, für alle Ewigkeit. Die Hoffnung für dieses Leben und für das, was darauf folgt. Und selbst wenn die Situation für Timotheus gerade nicht leicht ist und ich mir vorstellen kann, dass er den ganzen Saftladen in Ephesus einfach verlassen würde am liebsten und sagen würde, ich gehe hier weg, so liegt doch im Blick auf Christus für ihn die große Hoffnung. Das gilt in den schweren Aufgaben, die er vor den Füßen hat. Und das gilt, weil er weiß, dass er auf die Hilfe und auf das Gelingen Gottes absolut angewiesen ist. Gott ist die Hoffnung, Jesus ist die Hoffnung, die letztendlich selbst gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und nicht Timotheus, es hängt alles an dir. Ja, darin steckt eine große Hoffnung für Timotheus. Aber auch in Zeiten der persönlichen Verzagtheit und Entmutigung, die man sich gut vorstellen kann bei Timotheus und die manchmal auch anklingt in dem Brief, wird dieser Gedanke von Gott ist unsere Hoffnung für Timotheus ganz groß. Dieser Perspektivwechsel raus aus dem Hier und Jetzt und hin zu dem, was kommt und hin zu dem, der alles in der Hand hält. Das ist das, was Timotheus ganz neue Zuversicht geben kann. Nun ist wahrscheinlich heute Morgen, zumindest meines Wissens nach ist das so, keiner hier, der Timotheus heißt. Und wir stecken auch nicht in Ephesus irgendwo. Aber vielleicht ist doch der ein oder andere hier, der in einer Situation steckt, wo er gerade niedergeschlagen ist, wo er an Grenzen stößt, wo er Entmutigung erlebt, wo sich Ungewissheit breit macht oder sonstiges ist. Und egal, was auch immer gerade los sein mag, wir wollen uns an dieser Stelle mitnehmen lassen von Paulus in diesen Perspektivwechsel. Mit hineinnehmen lassen, für einen Moment lang raus aus unserer beschränkten Sicht, aus unserem beschränkten Horizont und raus aus dem Blick auf unsere ausweglose Situation und hin auf Christus, der unser Retter und unsere Hoffnung ebenso ist. Er ist die Hoffnung, der die begrenzten Vorstellungen, die wir haben, oft sprengt. Und er ist vor allem die Hoffnung, die darin gipfelt, dass wir eines Tages vollkommen erlöst bei ihm sein werden. Das ist die größte Hoffnung, die wir haben können in diesem Leben. Das ist die größte Hoffnung, die uns diese Welt nicht bieten kann. Unsere größte Freude und unsere größte Hoffnung liegt in Christus allein. Und das ist eine riesengroße Ermutigung, die wir sehen und die wir lernen können von Paulus an Timotheus an dieser Stelle. Neben der Ermutigung, den Blick auf Christus zu richten, sehen wir eine weitere Form von Ermutigung in diesem Brief. Und das ist das Zweite. Es ist ein Brief mit persönlicher Note. Und das sehen wir in Vers 2 vor allem. Eine weitere Ermutigung für Timotheus liegt auf der Beziehungsebene zwischen Paulus und Timotheus. Und das wäre eine eigene Predigt wert, darüber nachzudenken, wie ist diese Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, weil das eine ganz beeindruckende, eine ganz innige Beziehung ist. Und man sieht das hier in diesem Brief gleich am Anfang, wenn Paulus Timotheus als mein echtes Kind im Glauben anspricht. Paulus war die zentrale Figur für Timotheus, wenn es um das Thema Glaube ging. Zwar hatte Timotheus eine gläubige Großmutter namens Lois und eine jüdische Mutter namens Eunike. Und sie haben ihm schon ganz früh auch, vor allem das Alte Testament, gelehrt und ihn mit dem Gott des Alten Testaments vertraut gemacht. Aber Timotheus hatte zugleich einen ungläubigen griechischen Vater. Und sowohl Timotheus wie auch seine Mutter und Großmutter werden sehr wahrscheinlich auf der ersten Missionsreise von Paulus zum Glauben gekommen sein. Paulus ist durch die Gegenden von Lystra gezogen, das ist die Heimatstadt von Timotheus. Und da haben sie wahrscheinlich zu Jesus gefunden. Wer das nachlesen will, kann das in Apostelgeschichte 14 nachlesen. Und dann, einige Zeit später, Apostelgeschichte 16, Verse 1 bis 3, kommt Paulus wieder in Lystra vorbei, also in der Heimatstadt von Timotheus, und nimmt ihn mit auf seine zweite Missionsreise. Und damit tritt Paulus im Leben von Timotheus an eine Stelle, wo sein Vater eine große Lücke hinterlassen hat. Paulus wird für Timotheus zum geistlichen Vater. Während davon auszugehen ist, dass Paulus selbst Timotheus zum Glauben geführt hat einst, nimmt Paulus ihn jetzt mit, wie ein Vater, als einen geistlichen Sohn. Und er nimmt ihn mit in die Jüngerschaft. Und das bedeutete ins Praktische, dass Paulus seinen Glauben gefördert hat, dass Paulus ihm Lehre weitergegeben hat, dass er ihn ermutigt hat, dass er ihn mit auf Missionsreisen genommen hat, dass er ihn in die Mitarbeit eingesetzt hat und er ihm Verantwortung übertragen hat, immer und immer mehr, desto mehr er gereift ist. Und dabei erlebt Timotheus eine ganze Reihe von Dingen mit in seinen jungen Jahren, die ihn mit Sicherheit geprägt haben. Ich nenne mal einige. Spott ist zum Beispiel was er erlebt hat an der Seite von Paulus. Verfolgung, lebensbedrohliche Situationen, Todesangst, Gefängnis, das ganze Spektrum, was da irgendwie enthalten ist. Und Timotheus in seinen jungen Jahren reift natürlich an diesen Situationen, an der Seite von Paulus. Und er wird immer mehr zu einem bewährten Mitarbeiter. Und Paulus schickt ihn dann daraufhin auch als Vertreter und manchmal sogar auch als Schlichter in verschiedene Gemeinden. Also wir lesen in unterschiedlichen Briefen immer wieder den Namen Timotheus und dass er da hingehen soll oder dass er da ist. Zum Beispiel im 1. Korinther oder im Philipperbrief oder im 1. Thessalonicher Brief. Timotheus wird zunehmend wichtiger als ein ganz bewährter Mitarbeiter. Und er findet auch Erwähnung in vielen Briefen, sogar auch, wenn es um die Verfasserschaft oder Mitverfasserschaft geht, von Briefen. Ich musste daran denken, dass ich schon das ein oder andere Mal eine Referenz schreiben musste für Leute. Selbst auch Referenzen gekriegt hat. Also wenn man irgendwo einen Einsatz macht, ein FSJ oder einen Auslandseinsatz oder irgendwas, kriegt man von dieser Organisation meistens Bögen zugeschickt und braucht eine Referenz. Und ich musste so drüber nachdenken, wenn Timotheus eine Referenz ausgestellt kriegen müsste, dann wäre das mit Sicherheit jemand, der eine außergewöhnlich gute Referenz vorzuweisen hätte. Und ich habe euch mal zwei Stellen mitgebracht, die wie so eine Art Referenz dienen. Eine Stelle ist aus Apostelgeschichte 16, Vers 2, wo es über ihn heißt, Timotheus, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonien. Ja, also es war eine ganze Reihe von Menschen, ein größerer Kreis von Menschen, der ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Das ist übrigens auch die Stelle, wo Paulus ihn dann mitnimmt, als jemand, der bewährt ist. Und vielleicht noch beachtlicher ist die Referenz, die Paulus ihm ausstellt in Philipper 2, Vers 19 bis 22. Da sagt Paulus, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Jetzt kommt's. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Eine wirklich starke Referenz, die er von Paulus kriegt und eine Referenz, die wohl kaum besser ausfallen könnte. Also dieser Timotheus ist ein wirklich feiner geistlicher Kerl. Das ist jemand, der es wirklich ernst meint im Glauben, der wirklich einen wahrhaftigen, echten Glauben hat. Jemand, der ernsthaft mit Jesus unterwegs ist. Und Paulus bekräftigt diese Echtheit in Vers 2 in diesem Brief. Und er ist fest davon überzeugt, dass Timotheus einen echten, ungeheuchelten Glauben hat, der fest gegründet ist im Wort Gottes. Und in gewisser Maßen ist diese Referenz am Anfang von diesem Brief ein Gegenpol zu dem, was uns sonst begegnen wird. Weil immer wieder werden wir im ersten Timotheusbrief Menschen begegnen, die zwar behaupten, Christen zu sein und die auch in den Reihen der Gemeinde sitzen und vielleicht sogar das Wort ergreifen, aber die sich eigentlich als Menschen entpuppen, die überhaupt nicht gläubig sind. Mir ging es so, wenn man so darüber nachdenkt, über Timotheus, wie er beschrieben wird, dass diese Frage natürlich auch für uns persönlich mal ganz spannend wäre, darüber nachzudenken, welche Referenz würde wohl jemand über mich ausstellen? Ja, wie wäre das, wenn jemand, der dich wirklich gut kennt und über dich als Gläubigen eine Referenz ausstellen müsste, was würde der wohl schreiben? Was würde da wohl drinstehen? Wäre es eine Referenz, die von einem echten Gläubigen berichtet, der in seinem Charakter gereift ist, wie so ein Timotheus vielleicht, bei dem man merkt, dass er wirklich einen echten Glauben hat, bei dem man merkt, dass er eifrig Jesus folgt? Oder ist es vielleicht mehr eine Referenz oder wäre es mehr eine Referenz, wo Zweifel daran gehegt werden, ob du überhaupt mit Jesus unterwegs bist? Vielleicht sogar unklar bleibt, bist du überhaupt gläubig oder nicht? Und wie ernst meinst du das mit Jesus eigentlich? Oder wäre es irgendwas, was dazwischen, irgendwas, was so vernebelt dazwischen liegt vielleicht, wo man sagen würde, naja, also ich gehe schon davon aus, das ist jemand, der ist Christ, aber irgendwie macht mich das und das und das in seinem Leben sehr stutzig. Natürlich kommt es nicht darauf an und soll es uns nicht darum gehen, Referenzen von Menschen zu kriegen, sondern es geht darum, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Und trotzdem kann es hilfreich sein, denke ich, auch uns gegenseitig mal zu spiegeln mit Menschen, mit denen wir vertraut sind, auch da mal zu erfahren und zu reflektieren, wie stufen Sie das ein? Ja, welche Referenz würde über uns ausgestellt werden? Das ist eine spannende Frage, über die wir persönlich nachdenken können. Für Timotheus war es mit Sicherheit eine schöne Ermutigung, von seinem geistlichen Vater, von Paulus, eine Referenz zu kriegen, um in diesem Bild zu bleiben, Referenz, die besagt, dass sein Glaube wirklich echt ist und dass da jemand ist, der seinen Glauben sieht. Insgesamt ist Timotheus als eher eine schüchterne Person und zurückhaltende Person bekannt und gerade deshalb braucht dieser zurückhaltende junge Mann unbedingt immer wieder Ermutigung. Und eine weitere Ermutigung von Paulus sehen wir in den Wünschen, die er am Anfang von diesem Brief so ausdrückt. Da heißt es: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus weiß um die herausfordernde Aufgabe für Timotheus, die ihm in Ephesus jetzt bevorsteht. Und wenn Timotheus dafür etwas braucht, für diese Aufgabe, dann ist es Gottes Gelingen und Gottes Segen. Er braucht die Gnade Gottes, die dafür sorgt, dass alle Bemühungen, die Timotheus so anstellt, letztendlich auch aufgehen, dass Gott das nötige Gelingen schenkt, das, was Timotheus nicht machen kann. Er kann sich bemühen, aber er braucht Gottes Gnade, dass er das Restliche dazu tut. Er braucht die Barmherzigkeit im Umgang mit anderen Menschen, mit denen er zu tun hat. Es ist ja gut denkbar, dass er ganz leicht auch seinen Geduldsfaden, dass er irgendwann reißt, ja, und dass ihm die Liebe auch irgendwie schnell fehlt, wenn er ständig konfrontiert ist mit Menschen, die ihm auf den Füßen rumtreten. Und er braucht den Frieden, als drittes, was Paulus nennt, der unabhängig ist davon, wie Menschen mit ihm umgehen und der ihn trotz mancher Sorge und trotz Überforderung auch an mancher Stelle immer wieder in Gottes Wesen und in Gottes Wirken ruhen lassen. Das sind alles drei Dinge, die Gnade, die Barmherzigkeit und der Friede, die nur Gott selbst schenken kann und die Gott auch uns immer wieder schenken will. Und zwar indem wir, daran liegt der Schlüssel letztendlich, hinschauen auf den gnädigen, auf den barmherzigen und den friedvollen Gott, den wir haben. Er allein ist unser Retter und er allein ist unsere Hoffnung. Und ich finde es bezeichnend, wie Paulus darauf bedacht ist, gleich am Anfang von diesem Brief, und es zieht sich durch diesen Brief durch, Timotheus zu ermutigen, ihn anzuspornen. Und er übernimmt geistliche Verantwortung als geistlicher Vater für Timotheus und für viele andere. Und ich glaube, auch an dieser Stelle können wir was lernen von Paulus, wenn es um die Förderung von anderen im Glauben geht. Wenn wir nochmal an diese Referenz denken würden, wäre ein Indiz für eine gute Referenz auf jeden Fall auch, inwieweit man geistliche Verantwortung übernimmt für andere. Und wir könnten uns so die Frage also stellen, bin ich jemand, der andere ermutigt? Bin ich jemand, der andere im Glauben fördert? Der eine Art geistliche Kinder hat, für die er betet, für die er sorgt, die er lehrt, die er pflegt und so weiter, in die er investiert? Bin ich so eine Art geistlicher Vater oder geistliche Mutter? Natürlich fängt das an, für die, die tatsächlich Vater und Mutter sind, auch im eigenen Zuhause, im eigenen Familienkontext, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter zu sein. Aber das geht auch darüber hinaus, für andere Gläubige. Wir können uns also das fragen. Und auf der anderen Seite können wir uns zugleich fragen, sind wir wie so ein Timotheus Menschen, die sich was sagen lassen von geistlich gereiften Leuten? Das ist bezeichnend auch für so einen Timotheus, dass er da so bereitwillig das auch aufnimmt immer wieder und in die Tat umsetzt. Ich denke, es liegt ein ungeheurer Schatz in solchen fördernden und solchen ermutigen Beziehungen, wie wir sie haben, zwischen Paulus und Timotheus. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr solcher Beziehungen in unserer Gemeinde entstehen, wie wir sie hier sehen. Es ist also ein Brief mit einer persönlichen Note, was wir als zweites sehen. Und als letztes noch, es ist ein Brief mit klaren Anweisungen. Und dabei geht es mir mehr darum, nochmal zu zeigen, was ist der Sinn von diesem Brief, den Paulus nennt. Und wir schauen uns gleich dazu an, die Verse 1. Timotheus 1, Vers 3 und die Verse in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Der Brief ist ja, das haben wir schon gesehen, in allererster Linie an Timotheus direkt adressiert. Aber letztendlich ist er ja auch für die Gemeinde in Ephesus bestimmt. Und ob er vorgelesen wurde in der Gemeinde und sie alle genau diesen Wortlaut, den wir so heute haben, gehört haben, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wurden die Inhalte der Gemeinde weitergegeben. Und dieser Brief verfolgt dabei eine glasklare Absicht. Manchmal ist es so, dass die Verfasser im Neuen Testament ihre Absicht ganz konkret benennen. Und wir haben im 1. Timotheus eine Aussage darüber, warum Paulus diesen Brief schreibt. Wir haben sie eben schon gelesen, Tim hat sie schon vorgelesen, ich lese sie nochmal in einer anderen Übersetzung. Dort heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Diese zentrale Aussage hilft uns, durch den ganzen Brief hindurch, die Aussagen von Paulus, das, was er so schreibt, richtig einzuordnen. Und ergänzend dazu will ich nochmal auf 1. Timotheus 1, Vers 3 zu sprechen kommen, was etwas zum Ausdruck bringt, was ich schon öfters anklingen lassen habe jetzt, wo nochmal der Grund genannt wird, warum Paulus Timotheus zurücklassen hat. Da heißt es, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren. Und so weiter und so fort. Dann geht es darum, was sie lehren. Und das werden wir nächste Woche uns genauer angucken. Mir geht es darum, Timotheus ist nach Ephesus oder ist in Ephesus zurückgelassen worden, weil er entschieden gegen Irrlehrer vorgehen soll. Und weil er für Ordnung und für klare Lehre in der Gemeinde sorgen soll. Gleichzeitig ist er aber jemand, der natürlich schon eine Menge Erfahrung gesammelt hat. Ich habe es eben gesagt, er war mit Paulus auf den Missionsreisen unterwegs. Aber zugleich ist er ein junger Mann, der selbst noch auf ganz viel Weisung angewiesen ist. Und genau deshalb schreibt Paulus ihm diesen Brief. Paulus schreibt ja, er würde am liebsten schnellstmöglich zu Timotheus kommen, aber er kann nicht dafür garantieren, dass das bald stattfinden wird. Und deshalb schreibt Paulus Timotheus ganz wesentliche Dinge auf, mit folgendem Sinn, den wir in Vers 15 lesen, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Spätestens an dieser Stelle wird nochmal deutlich, wo dieser Titel herkommt für diese Predigtreihe, Gemeinde, Leben im Haus Gottes. Und natürlich ist mit Haus Gottes, wie Tim das auch schon gesagt hat in der Einleitung, ist nicht das Gemeindehaus gemeint, in dem Sinne, wie das mal jemand gemacht hat, ist ein Kind durch die Gegend gerannt im Gemeindehaus und er hat dann gesagt, stopp, im Haus Gottes wird nicht gerannt. Ja, also das ist nicht gemeint mit dieser Formulierung. Auch geht es nicht um diese Sachen, die jetzt hier auf so einer Hausordnung stehen, wie ich sie mitgebracht hatte, wo geregelt ist zum Beispiel, wie die Raumbelegung funktioniert oder wie die Küchen hinterlassen werden sollen oder was im Schadensfall passiert oder sowas. Alles wichtige Dinge, aber das ist jetzt nicht das, was Paulus in erster Linie im Sinn hat, sondern ihm geht es vielmehr um grundsätzliche Ordnungen in der Gemeinde, die über Gemeindestrukturen reden, die über Gottesdienste, über Gottesdienstordnungen reden, die über Aufgabenübertragungen und Aufgabenverantwortlichkeiten reden, die über den Umgang mit Irrlehren reden und die ganz grundsätzlich über das Gemeindeleben im Miteinander sprechen. Darum geht es Paulus und so kommen wir in den nächsten Wochen durch diesen 1. Timotheusbrief an ganz zentralen Themen vorbei, wenn es um das Thema Gemeinde und Gemeindeleben geht. Dabei sind wir herausgefordert natürlich, uns als Gemeinde an diesem 1. Timotheusbrief, an dem, was er da schreibt, zu prüfen und unsere Gemeinde zu überdenken. Aber wir sind auch herausgefordert, als Gemeindeglied uns persönlich zu überdenken. Es sind ganz viele persönliche Herausforderungen in diesem Brief auch drin, wo wir in unserem Charakter, in unserem Miteinander und so weiter vieles haben, worüber wir nachdenken sollen und nachdenken dürfen. Und wir werden in all dem auch an die ein oder andere Stelle kommen, die sehr kontrovers diskutiert ist. Also es gibt Stellen in diesem 1. Timotheusbrief, die heute von manchen Leuten als nicht mehr gültig oder nicht mehr maßgeblich abgetan werden. Und wir werden darauf eingehen, werden sie uns anschauen. Aber es hilft, denke ich, dieser Vers 14 und 15, diese ganz allgemein bindende Aussage von Paulus hier, die erstmal zeitungebunden ist, sollte uns vorsichtig sein lassen, darin einfach leichtfertig Stellen und Inhalte abzutun, die wir in diesem Brief finden. Ja, Paulus sagt ganz grundsätzlich, nicht nur für die Gemeinde in Ephesus damals, sondern ganz grundsätzliche Dinge, wie man sich verhalten solle im Hause Gottes. Das sollen wir wissen, das sollen wir erfahren. Und dieser Brief gehört zu den letzten Briefen, die Paulus verfasst hat. Und mit Sicherheit war auch für Paulus klar, sowohl er als auch die anderen Apostel werden früher oder später, es dauert nicht mehr lang wahrscheinlich, aussterben. Und das bedeutet, dass die Lehre und Grundsätze, wie Gemeinde funktionieren soll, wie Gemeinde gebaut werden soll, unbedingt festgehalten werden müssen. Es ist so eine Art Staffelstabübergabe, die hier stattfindet. Ja, Paulus, der diesen Staffelstab an Timotheus weiterreicht. Und Paulus spricht deshalb am Ende von seinem Brief auch nochmal ganz eindringliche Worte Timotheus gegenüber und sagt zu ihm, bewahre das anvertraute Gut. Paulus weiß, dass es an der Zeit ist, künftige Leiter zu informieren und darüber zu schulen, ihnen schriftlich festzuhalten, wie es in Gottes Gemeinde zugehen soll, letztendlich mit dem Ziel, damit auch in Zukunft Gottes Gemeinde nach Gottes Gedanken gebaut werden kann. Und das ist etwas, wovon wir heute profitieren. Ja, wir haben den ersten Timotheusbrief, haben viele andere Briefe und wissen, wie soll Gemeindeleben aus Gottes Sicht stattfinden. Und wir können dankbar darüber sein. Nun mag es so sein, dass das manchmal sich beißt mit unseren Gedanken, mit unseren Plänen, die wir so über Gemeinde haben. Wir können uns denken, ja, das eine oder andere, das verstehe ich nicht, warum das so sein soll. Oder dies und jenes wäre doch viel effektiver, wenn wir das so und so machen würden. Oder warum machen wir das denn nicht wie die und die und die Gemeinde, die erfolgreich damit ist? Ja, alles Gedanken, die kommen können und die vielleicht auch bedenkenswert sind, aber wir sind gut beraten, in allererster Linie uns immer wieder demütig unter Gottes Wort zu stellen und zu schauen nach seinen Gedanken. Wie sollen wir Gemeinde bauen nach seinen Vorstellungen? Und ich will abschließend nochmal auf diese Stelle in Apostelgeschichte 20, Vers 28 zu sprechen kommen, die mich persönlich in Bezug auf Gemeinde immer wieder ganz demütig und auch dankbar werden lässt. Wir schauen nochmal rein, wenn das dann geht. Na gut, sonst lese ich es euch einfach nochmal vor. Hatten wir eben schon die Stelle Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da hieß es, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich will uns anhand von dieser Stelle mal mit in die Frage hineinnehmen, warum gehörst du eigentlich zur Gemeinde Gottes? Warum gehörst du eigentlich zur Gemeinde Gottes? Der einzige Grund, und den nennt Paulus hier, ist, weil Gott selbst dich und mich erkauft hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das ist der Grund, warum wir zu Gottes Gemeinde, zu Gottes Familie gehören. Er hat uns erkauft. Gott hat keine Kosten und Mühen gescheut, im wahrsten Sinne des Wortes, um dich und mich zu erkaufen. Und das in dem Wissen, dass er eigentlich damit einen Preis bezahlt hat, den wir überhaupt nicht wert sind. Und trotzdem hat er ihn bezahlt. Er hat diesen Preis bezahlt und hat uns für so wertvoll erachtet, dass er seinen eigenen Sohn, das Liebste, was er hatte, das Blut seines eigenen Sohnes gegeben hat, damit wir von jetzt an bis in Ewigkeit in seiner Gemeinde, in seiner Gemeinschaft sein dürfen. Das heißt, keiner, der hier in der Gemeinde ist, ist hier, weil er das verdient hat. Keiner, der zur Gemeinde Gottes gehört, ist da, weil er das verdient hat, sondern nur einzig und allein, weil Jesus Christus deine und meine Sünde am Kreuz bezahlt hat und dich so aus der Sünde herausgekauft hat. Deshalb gehören wir dazu. Und jeder, der das für sich persönlich glaubt und sich Gott unterstellt mit seinem Leben, der darf wissen, ja, ich gehöre zur Gemeinde Gottes, zu dieser Gemeinde und zur weltweiten Gemeinde Gottes. Und wer das noch nicht klar hat für sich, den will ich einladen, darüber nachzudenken, auch gerne ins Gespräch zu kommen und dieses Erlösungsangebot, diesen Loskauf, den Gott anbietet, wahrzunehmen, darüber weiter nachzudenken. Dieser Vers hier in Apostelgeschichte 20, Vers 28, enthält zwei Implikationen, die uns zum Nachdenken anregen sollten. Und die erste ist, dass wir den Blick und die tiefe Dankbarkeit dafür bekommen, dass Gott mich unverdient erkauft hat und dass ich zu seiner Gemeinde gehören darf, dass ich in seine Gemeinschaft mit vielen anderen Gläubigen hineingekauft bin. Das ist das Erste, ganz persönlich. Das Zweite ist, wenn für Gott die Gemeinde so kostbar ist und er trotz all seiner Allwissenheit einen Trupp von Sündern zusammengekauft hat, zu denen ich gehöre, wie jeder andere auch, dann sollten wir uns überprüfen, wie wir über Gemeinde denken und über Gemeinde reden. Eine Gemeinde, die wertvoll ist für Gott. Ja, eine Gemeinde, der Gott Wert gibt, die er für kostbar erachtet. Ich finde, diese beiden Überlegungen, sowohl persönliche dazugehören, allein dadurch, dass er mich erkauft hat, und zum anderen, ist eine Gemeinde, die kostbar ist in Gottes Augen. Das sind beides Gedanken, die unser Denken und unsere Haltung gegenüber Gemeinde verändern. Weil auf einmal stehe ich in einer Gemeinde von Leuten, die Gnade gefunden haben. Ich selbst als einer, der Gnade fand, unter vielen, die Gnade gefunden haben. Und auf einmal stehen wir vor Gott auf einer Stufe und gemeinsam bilden wir eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern, die ein Ziel verfolgt, die ausgerichtet ist darauf, ihren Retter und ihren Herrn groß zu machen. Ja, und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir immer mehr darin wachsen, dass wir darin ausgerichtet leben und dass letztendlich Gott durch unsere Gemeinde alle Ehre bekommt. Und wir wollen mit Blick auf Gott im Lobpreis jetzt gleich und auch gleich im Abendmahl nochmal ganz bewusst uns vor Augen führen, was es für ein Privileg ist, in der Gemeinde zu sein, auch in dieser Gemeinde zu sein und dazu zu gehören. Und wir wollen Gott, wie ich es gerade gesagt habe, alle Ehre geben dafür.